Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht der Epigenetik. Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast da, und zwar Petra Rodenberg. Liebe Petra, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, weil ich finde das Thema einfach auch super spannend.
Ja, magst du ein bisschen erzählen, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
Ja, fange ich mal an. Also ich bin zunächst mal auch Mutter von 4 Kindern und ich bin integrative Lerntherapeutin, arbeite schon seit vielen, vielen Jahren in dem Beruf mit Kindern, die eben Legasthenie und Dyskalkulie haben, und bin zusammen mit der Andrea Schmalzel und meinem Mann in der Akademie für ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching tätig und bilde dort aus. Ja, nebenbei bin ich noch Heilpraktikerin, weil mich dieser ganzheitliche Ansatz einfach so interessiert.
Wow, schön. Magst du ein bisschen vielleicht noch mal näher drauf eingehen, wie kamst du dazu, dass du dich genau mit diesem Thema eigentlich beschäftigst?
Ja, klar. Selbst betroffen. Also ich habe mal ganz große Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung in der Schule gehabt, habe ein betroffenes Kind und bin von Haus aus Pädagogin. Also irgendwann wird man da natürlich hellhörig und habe mir dann natürlich vieles angeguckt, habe mich viel weitergebildet, habe festgestellt, ja, was so in der Schulmedizin, ja, oder was in der Medizin die Schulmedizin ist, ist manchmal so in der Bildung das, was im Schulsystem abläuft, und es gibt eben noch ganz viel nebenher und außenrum. Und daraus ist eben unser ganzheitlicher pädagogischer Ansatz entstanden über viele, viele Jahre. Und das stellen wir einfach fest. Corona war da nochmal so ein Booster, der einfach gezeigt hat, die Kinder brauchen einfach mehr als Wissen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum laden wir dich hier ein zu uns im Podcast über Epigenetik? Mir ist nämlich ganz wichtig, dass die Menschen da draußen verstehen, dass wir schon, ja, ganz früh bei unseren Kindern beginnen dürfen, an der Gesundheit unserer Kinder sozusagen herumzuschrauben, positiv herumzuschrauben, dass wir wirklich Wissen uns aneignen als Eltern, dass unsere Kinder oder was unsere Kinder eigentlich benötigen. Und dann viele Menschen da draußen wissen überhaupt nicht, was eigentlich gesund ist für mein Kind. Oder viele denken einfach noch, ja, das ist irgendwie gesund, und machen es halt dann. Aber was wirklich gesund ist für mein Kind, wissen viele Menschen nicht. Wie ist denn da deine Erfahrung eigentlich? Wo siehst du hier im Moment die größte Diskrepanz eigentlich?
Die größte Diskrepanz ist für mich immer, ich glaube, wir brauchen viel mehr Prävention. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Wissen, was in die Breite der Bevölkerung geht. Nicht nur für Eltern, auch für Lehrer, für Pädagogen, aber auch natürlich für andere. Und ich denke, ein ganz großes Thema für uns ist auch das Thema Smartphones und was macht das mit unserem Gehirn oder beziehungsweise was macht das mit dem Gehirn von Kindern. Da wissen wir einfach noch viel zu wenig drüber. Und dass wir ein Problem haben zum Thema auch Fokus und Konzentration und Schlafstörungen und alles Mögliche bei Kindern, das ist ja nicht neu. Von daher gesehen ist da einer, ja, meiner Themen, wo ich auch denke, dass gerade euer Ansatz ganz toll in die Pädagogik eben reinpasst, dass sich das super ergänzt.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Denn es ist wirklich wichtig, dass die Eltern da draußen, dass die Menschen da draußen eigentlich verstehen, dass wir schon ganz, ganz früh anfangen können, unser Epigenom positiv für uns umzuschreiben oder für uns zu schreiben, damit am Ende positiv die Gene abgelesen werden. Und mittlerweile haben wir wunderbare Tests dazu auch. Und ja, wir können viel mehr tun, als wir denken. Du hast gerade was ganz Spannendes angesprochen, und zwar das Thema, dass wir mehr Prävention machen dürfen. Und vor allem bei dem Thema wurde ich hellhörig, und zwar, ja, die Kinder spielen viel zu häufig irgendwie mit Smartphones rum, mit dem Tablet rum. Ich sehe schon ganz kleine Kinder mit 2, die dann von ihren Eltern das Tablet da vor die Nase gehalten bekommen und dann da rumtippen und schon irgendwie wie so ein Suchti loslegen. Was sind da deine Erfahrungen? Und hast du da auch ein paar Insights für uns?
Naja, zum Beispiel Kinder, die viel und früh mit dem Tablet arbeiten, wissen wir heute, gibt es viele Forschungsergebnisse zu, lernen viel schlechter lesen. Das heißt also, auch zum Beispiel Kassette hören oder das ist auch alles schön und gut. Natürlich kann man Kassette hören, man kann eine CD hören, man kann mal die Teletubbies gucken. Also ich verdamme hier jetzt nicht in Bauschenbogenfernsehen oder sonstiges oder wie heißt das neue Teil, wo man diese Figuren draufsetzt. Da gibt es ja jetzt noch wieder ganz spannende Geschichten. Aber vom Grundsatz her wissen wir, wenn wir Kindern vorlesen und wenn wir Bilder mit Text verknüpfen in diesem jungen Alter, dann passiert was ganz anderes im Gehirn. Diese Kinder haben ganz andere Verknüpfungen. Wir haben viel, viel bessere Chancen oder viel, viel bessere Vorbereitungen zum Lesen lernen. Und ich weiß nicht, ob dir der Flynn-Effekt was sagt. Der gute Herr Flynn hat ja an der Intelligenz geforscht und hat festgestellt, dass wir so ja eigentlich immer intelligenter geworden sind. Und der Wechsel kam Mitte der 90er Jahre, glaube ich. Was hat er festgestellt? Also mit Einsetzen des Privatfernsehens nahm die Intelligenz wieder ab. Und das lässt sich auch nachweisen, also auch in Schweden oder sonstiges. Und ich finde, ja, das ist schon, wenn das schon durch das Fernsehen gekommen ist, was blüht uns dann jetzt noch, denke ich mir manchmal.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich frage mich das wirklich, wie viele Menschen pro Tag eigentlich an ihrem Handy sitzen, nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Es findet kaum noch soziale Interaktion zum Beispiel statt, wenn ich mir Pärchen angucke, wenn wir beim Essen sind. Wie viel wird denn noch gesprochen? Wie oft wird eigentlich das Handy rausgezogen? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema eigentlich. Ich hätte eine Frage an dich, und zwar, welche Daten hast du oder gibt es Vermutungen, warum bei den Kindern Legasthenie oder auch Dyskalkulie ausbricht?
Ja, klar, Vermutungen gibt es viele. Also alles ist auch immer noch nicht ganz geklärt. Aber es ist schon relativ sicher, dass es ein auditives Thema ist. Das heißt also, bei einer schweren Legasthenie haben Kinder einfach Probleme, die einzelnen Laute zum Beispiel aus einem Wort herauszuhören. Das ist eher so ein, die hören ein Wort, aber die können nicht die einzelnen Laute isolieren. Das ist schon mal so die Grundlage, die dann eben natürlich zu Schwierigkeiten führt, wenn ich sag mal, einfach das Wort Maus sage und ich kann aber gar nicht raushören, Mensch, womit fängt das an, womit hört das auf, was ist in der Mitte, da ist das natürlich ganz schwierig. Und dann müssen wir das mit den Kindern trainieren. Manchmal müssen wir auch andere Strategien anwenden. Die müssen manchmal über andere Strategien gehen, diese Kinder. Das ist auch möglich, aber wie auch in der Prävention, in der Medizin, je früher wir anfangen, die Kinder zu unterstützen und abzuholen, umso leichter tun die sich natürlich, ne?
Ja, definitiv. Und was ich ganz spannend finde, ich kenne eine Studie aus der Epigenetik, wo es schon darum geht, den Stress von den Müttern zu reduzieren, während das Kind im Bauch heranwächst. Umso mehr chronischen Stress, emotionalen Stress zum Beispiel auch die Mütter haben, umso niedriger ist die Stressresilienz. Also der Sollwert wird verstellt im Hippocampus und das Kind später reagiert auf Cortisol zum Beispiel viel schneller. Ja, und dementsprechend ist die Vermutung auch hier, das Kind kann bestimmte Cortisolmengen nicht so richtig mehr regulieren, wenn sie zu hoch gehen. Reguliertes Kind sozusagen hier zu hoch oder beziehungsweise kann den Stress sozusagen nicht mehr so gut den eigenen Stress wieder reduzieren. Ne? Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil die Mütter heutzutage, die wollen ja die ganze Zeit ja arbeiten bis zum 8. Monat. Ja, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat jetzt bis zum 7. oder 8. Monat als Ärztin gearbeitet. Und das muss man sich mal vorstellen. Und anstatt zu sagen, ja, die Mütter dürfen, während das Kind heranwächst, auch einfach entspannen, nicht so viel Stress haben. Gibt es da bei dir auch Daten oder Erfahrungen von euch?
Also zu dem Thema Stress und Schwangerschaft der Mütter jetzt tatsächlich nicht so viel, jetzt zumindest nicht im Bereich der Pädagogik. Aber wir müssen ja mal überlegen, das Thema Lesen. Lesen ist ja überhaupt nichts, was eigentlich genetisch angelegt ist. Das heißt, es gibt natürlich all diese Fähigkeiten rundum ums Lesen, aber Lesen an sich, es gibt kein Lesegen, sage ich jetzt mal, weil dazu gibt's das Lesen ja noch gar nicht lange genug. Also denke ich mir immer, solange ich auch mich schon mal ein bisschen mit euren Sachen beschäftigt habe, muss es ja eigentlich auf dieser anderen Ebene der Epigenetik auch einiges stattfinden, was da eben von Eltern auf Kindern weitergegeben wird. Und ob da jetzt auch zum Beispiel Vorlesen, während die Kinder, also dass man einfach ein Buch liest, während die Kinder vielleicht jetzt noch, während die Mütter noch schwanger sind. Da weiß ich allerdings nichts zu. Also das fängt tatsächlich erst an, diese ganzen Forschungsergebnisse, wenn die Kinder auf der Welt sind. Und da wird aber dann schon geguckt, es gibt mittlerweile aus den USA viele Studien, die auch gemacht werden, dass Kinder quasi lesen und im MRT liegen. Und dann kann man einfach sagen, welche Hirnbereiche springen denn an und welche springen nicht an. Und wenn Kinder Schwierigkeiten haben, an welchen Bereichen hapert es denn?
Ja, spannend. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auch zu deiner Arbeit auch ein. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie unterstützt ihr Kinder genau in diesen Bereichen, wenn sie hier Schwächen beim Lesen und beim Rechnen haben?
Also bei uns ist natürlich das Thema, wir arbeiten ja einfach ganzheitlich. Wir haben also einmal diesen Coaching-Ansatz mit dabei. Dann haben wir die Andrea dabei, die Stressprävention und Entspannung macht. Und ich, die mich dann wirklich um dieses Thema Lesen, Schreiben kümmere. Und wir haben festgestellt, dass genau dieser Ansatz, also zum einen Achtsamkeitstraining, um einfach fokussiert zu sein, dann in Verbindung mit der richtigen Ansprache der Kinder, sag ich mal, ist natürlich klar, wenn ich das Mindset bearbeite, ich sage mal, Legasthenie-Gutachten ist so ein bisschen ein negativer Glaubenssatz mit Stempel. Und ich halte jetzt in der Hand, da steht ja, ich kann nicht lesen und schreiben. So, und da hat noch euer Stempel drauf gemacht, das unterschrieben, ist ganz toll. Und da musst du aber erstmal gegen anarbeiten. Ne? Das heißt also, du musst mit den Kindern anfangen, am Mindset zu arbeiten. Du musst ihnen ganz, ganz kleinschrittig zeigen, es gibt doch Dinge, die du lernen kannst. Und dann bewegen wir uns also quasi wie so eine Leiter, steigen wir rauf, zeigen wir den Kindern dann auch immer den nächsten Schritt, den wir gehen können, und gucken uns dann einfach an, wie weit, wie können wir uns dem annähern, und dann eben über die Mindset-Arbeit dann natürlich ein Teil hat auch was damit zu tun. Ich muss natürlich Buchstaben lernen, ich muss lernen, wie gehören die Buchstaben zusammen, oder ich muss dem Kind irgendwo erklären, was ist eine Menge, und anschließend habe ich dann natürlich dieses Thema, wenn dann Stress ist, wie gehe ich dann auch mit Misserfolgen um, denn auch das muss ich ja lernen. Das ist selbst, wenn du trainierst, weißt du selber, dann kann trotzdem noch mal was in die Hose gehen. Und das ist eben so, wie wir eigentlich mit den Kindern arbeiten, kleinschrittig über Mindset, über Inhalte vom Lesen und Schreiben oder Rechnen, je nachdem, an welcher Baustelle wir arbeiten, und mit der richtigen Ansprache und Stressprävention.
Ja, toll. Das heißt, ohne dass die kleinen Kinder oder die Kinder sozusagen in den Stress kommen, helft ihr ihnen Step by Step hier weiterzukommen. Ich hätte ja hier noch eine Frage, und zwar, häufig, ich erlebe das so bei uns, auch in einem Institut, im ärztlichen Institut, die Eltern kommen und sagen, mein Kind ist schuld. Ja, und eigentlich, ich bin Hundepapa, mir wird immer gesagt, das ist ein dummer Vergleich, aber mir wird immer gesagt, wenn mein Hund nicht richtig reagiert, dann bin ich schuld sozusagen. Wie vermittelt ihr das den Kindern, den Eltern eher gesagt?
Also erstmal versuchen wir, den Begriff Schuld zu vermeiden, denn Schuld ist in der Regel keiner. Wenn ich als Elternteil denke, ich bin schuld, dann strahle ich was aus, was echt ungut ist. Und wenn ich meinem Kind die Schuld gebe, dann kommen wir auch nicht weiter. Schuld ist, finde ich, so eine Ebene, die funktioniert gerade in so einem Eltern-Kind-Verhältnis nicht, und schon gar nicht, wenn wir über das Thema Augenhöhe und Kommunikation in Augenhöhe sprechen. Aber es gibt ganz oft diesen Ansatz eher, sagt der Axel manchmal so ein bisschen, auch in Anführungsstrichen, reparier mein Kind. Das heißt also, da ist einfach so ein Leidensdruck, und ich sehe das wirklich, die Eltern haben einen wahnsinnigen Leidensdruck. Das System baut auch einen unheimlichen Druck auf, sowohl auf Eltern als auf Kindern, und die haben Angst. Ne? Viele Eltern haben einfach Angst um die Zukunft ihrer Kinder, und ich glaube, das ist das, was diesen Druck auslöst, und den versuchen wir erstmal zu nehmen. Und das geht hauptsächlich durch Wissensvermittlung, indem wir die Eltern ins Boot holen und ihnen erklären, was passiert im Gehirn, was passiert beim Lesen lernen, was passiert beim Schreiben lernen, und was kann ich realistisch gesagt erreichen? Was kann passieren? Was kann sich verändern? Und in welcher Zeit verändert sich das? Und die Sally Shaywitz ist eine ziemlich große Forscherin zum Thema Legasthenie aus den USA. Die sagt immer, das Beste, was einem Kind passieren kann mit Legasthenie oder Dyskalkulie, ist ein gut informierter Erwachsener, der empathisch an seiner Seite ist. Und ja, und genau da versuchen wir, die Eltern einfach hinzubringen.
Und jetzt hast du es ganz spannend für mich gemacht. Und zwar, du hast gesagt, du erklärst den Eltern, was eigentlich dort sozusagen auch biologisch, biochemisch teilweise abgeht. Kannst du mal ein bisschen hier näher drauf eingehen? Und zwar, was seht ihr denn häufig bei den Kindern, wenn ihr das Ganze ganzheitlich angeht? Gibt es hier eine Dysregulation in den Neurotransmittern zum Beispiel?
Da müsste ich jetzt tatsächlich passen, da kann ich jetzt tatsächlich nichts zu sagen. Was wir feststellen, ist einfach, es ist häufig einfach dieses auditive Problem. Und wenn wir eben anfangen, ja, mit dem Training und versuchen, das herauszuhören, vorher den Stress rausnehmen, weil unter Stress lernt sich's immer so ganz schlecht, dann bleibt immer so ganz wenig hängen. Und dann mit, ja, zum Beispiel eben erstmal nur mit Wörtern arbeiten, wo jedes Wort so geschrieben wird, wie wir es auch sprechen. Das ist zum Beispiel der Anfang. Schon überhaupt nicht mit Wörtern anfangen, die Regeln haben. Dass also Kinder erstmal lernen können, sich auf das zu verlassen, was sie hören, und dann lernen können, ah ja, da gibt's auch Regeln. Und da wird ja manchmal so gesagt, oh, das soll man so nicht mehr machen. Und das stimmt auch korrekt. Also ich würde nie einem Kind Wörter geben, die man anders schreibt, als man sie hört. Aber das Kind muss ja erstmal eine Grundlage haben, ne? Ich muss ja wissen, okay, was ist jetzt das Normale? Und was ist jetzt das, was anders ist als das Normale? Und das ist halt einfach so in der Begleitung, dass wir einfach feststellen, weil ich jetzt sage vom Gehirn, wenn ich den Eltern zum Beispiel ja etwas zu lesen gebe in einer fremden Sprache, dann ist das für die oft, oder ich vertausche, was ganz witzig ist, du kannst jetzt das Alphabet nehmen und du rutscht alle Buchstaben einen nach hinten und dann schreibst du einen Text. Das sieht natürlich ganz verdreht aus. Und wenn du dann auf einmal als Elternteil eben mitbekommst, boah, wie ist denn das, wenn ich das jetzt lesen muss? Da muss ich ja jeden Buchstaben nachgucken und dann dauert das ewig, bis ich den Text gelesen habe. Dann wird dir das einfach klar. Oder du nimmst die Zahlwörter weg in der Mathematik und änderst die durch irgendwelche anderen Silben ab. Und dann sollst du mit diesen Silben rechnen und dann erlebst du auf einmal, wie dann erwachsene Menschen ihre Finger rausholen. Und wenn dann dieses Verständnis da ist, so dieses Gefühl, ah, so geht das dem Kind, dann ist natürlich auch ein ganz anderer Ansatz da.
Ich finde es so schön, dass ihr sozusagen die Eltern mitbetreut und auch die Kinder. Denn was ich wichtig finde, ist, dass wir lernen in der Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, dass wir lernen, wirklich mit Stress richtig zu bewältigen oder auch lernen, gar nicht mehr so viel Stress aufkommen zu lassen. Denn was wir nämlich aus den epigenetischen Studien wissen, aber auch aus unseren Tests, wenn jemand chronisch Stress hat, wird das Epigenom umgeschrieben, ja, und bestimmte Gene dann zum Beispiel an- oder abgeschalten, die am Ende wirklich zu Erkrankungen führen können. Das heißt, eigentlich, ja, bestimmte Erkrankungen sind hausgemacht durch den chronischen Stress, den ich mir jahrelang zum Beispiel gemacht habe. Und wenn wir dann natürlich bei unseren Kindern anfangen, setzen wir was ganz anderes, eine ganz andere Voraussetzungen für diese Kinder auch an. Und nicht nur für ihre Leistungsfähigkeit, jetzt zum Beispiel in der Schule, sondern auch für spätere Alter, für die Gesundheit. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Und ich finde unser System, du hast vorhin das System angesprochen, das ist meines Erachtens total falsch angelegt, zumindest auch für die Welt, in der wir heutzutage leben, wenn wir uns das Schulsystem angucken. Die Kinder werden absolut unter Druck gesetzt. Und auf der anderen Seite lernen sie eigentlich Dinge, die für die Welt, in der wir heutzutage leben, nicht mehr so relevant ist. Was ist dazu deine Meinung?
Ja, absolut. Ich sage immer, wir hören immer heute so oft das Thema Stärken. Ich bin eher der Meinung, Kompetenzen ausbilden wäre das bessere Wort. Natürlich sollen wir gucken, welche Stärken Kinder haben. Aber es gibt einfach bestimmte Kompetenzen, die brauchst du, um in der Welt von heute zu überlegen. Und Stressprävention ist eine ganz große davon, weil Stress ja eigentlich alles andere ablösen wird an Krankmachern. Und ich denke auch Stressprävention. Und da liegt der Fokus. Ich brauche keine Techniken, um mich runter zu regulieren. Natürlich ist das auch gut, wenn ich erstmal oben bin. Aber ganzheitlich gesehen sollte ich den Stress erst gar nicht aufkommen lassen und sollte mein Leben, wenn da zu viel Stress drin ist, sollte ich mal überlegen, was kann ich denn verändern? Und das können viele Kinder und viele Eltern natürlich nicht, weil das System macht diesen Stress. Und das System gibt ganz, ganz wenig dazu, dass, wie soll ich das sagen, dass wir die Kinder wirklich darauf vorbereiten, gesund, erfolgreich und vielleicht auch in einer Work-Life-Balance später mal durchs Leben zu gehen. Also unser Notensystem alleine, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also es geht ja darum, letztendlich, was ist das Ziel der Grundschule? Kinder zu sortieren in Hauptschule, Realschule und Gymnasium? Oder ist das Ziel vielleicht, alle Kinder können lesen, schreiben und rechnen und wissen vielleicht auch schon mal was zum Thema Achtsamkeit und Atemtechniken oder Sonstiges? Das wäre so mein Wunsch für eine Grundschule, von der es aus dann langsam weitergeht und von der aus dann jeder auch sich ja in seine Richtung entwickeln darf. Genau.
Ja, da muss ich da tatsächlich total grinsen. So meine Optimalvorstellung wäre auch von der Schule gewesen, Ich hätte irgendwie Atemtechniken gelernt, Entspannungsübungen gelernt. Das, was ich jetzt aktuell sozusagen in meinem Job eigentlich auch benötige. Denn viele Dinge, ich habe zwar Medizin studiert, ja, das, die Dinge, die ich im Medizinstudium gelernt habe, brauche ich jetzt natürlich. Aber es gibt so viele Jobs da draußen, wo man rein theoretisch gar nicht hätte studieren müssen oder teilweise auch das, was man in der Schule gelernt hat, bis zur fünften Klasse vielleicht nur und den Rest tatsächlich gar nicht mehr. Wenn ich mir das anschaue, bestimmte Freunde von mir, die haben irgendwas studiert, aber machen das Ganze gar nicht mehr, sondern machen was ganz anderes. Und das sehe ich sehr, sehr häufig. Ich habe auch viele Freunde mittlerweile, die sind noch in ihren 20ern, haben nie studiert, haben nie eine Ausbildung gemacht, sondern machen das, wo sie drin gut sind, wo ihre Kompetenzen als Mensch liegen. Siehst du hier Ansätze bei den Eltern mittlerweile, dass genau sowas auch gefördert wird? Oder eher ist das so Zukunftsvision?
Das finde ich noch sehr zukunftsvisionär, leider. Es gibt ja mittlerweile auch in Schulfächer wie Glück, aber auch Glück versuchen wir zu standardisieren, damit wir es in den Notenspiegel von 1 bis 6 packen können. Also ich finde, das Schulsystem hat leider noch ganz, ganz viel aus Bismarcks Zeiten. Also ich will nicht sagen, denn der Ansatz ist einfach noch da. Ich möchte ein System haben, mit dem ich Leute, ja, das System verteilt Lebenschancen. Das ist so. Und das ist total blöd. Und als wir vor, 2018 aus Deutschland weggegangen sind und erstmal anderthalb Jahre durch Australien gereist sind, hieß es, ja, und die Kinder? Ja, man kann auch unterwegs lernen. Das ist überhaupt kein Thema. Es ist gar kein Problem. Man kann definitiv das, was man auf so einer Reise lernt, das lernt man in der Schule mit Sicherheit nicht, wenn man auch mit Sprachen gut ist, wenn man sich unterhalten kann. Aber ich sehe, dass das noch sehr kritisch gesehen wird und wir hängen noch sehr in diesem, ich muss einen bestimmten Abschluss haben, wenigstens den Realschulabschluss und das doch noch sehr, sehr viel. Und es ist auch oft so, dass noch viel an formalen Abschlüssen einfach hängt. Für mir ist es so gegangen, ich bin ursprünglich mal Bankkaufmann gewesen, das war also überhaupt nicht meine Welt. Und ich hatte dann mit 40 die Idee, jetzt will ich doch mal zur Uni gehen und habe Pädagogik studiert, weil mit 4 Kindern ist das irgendwie so ein Studium, das dann ja vielleicht so ein bisschen reingehen, habe dann eben noch diese integrative Lerntherapie oben drauf gesetzt und den Heilpraktiker gemacht, weil ich eben selber eine chronische Erkrankung habe. Ich habe einen Morbus Crohn und arbeite da schon ganz lange mit dem Anthroposophen zusammen, um da auch aus dieser schulmedizinischen Kiste rauszukommen. Und mir fehlt da noch sehr der Ansatz. Also klar haben wir Montessori-Pädagogik, wir haben Waldorfschulen, aber letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass die Kinder auch aus diesen Schulen am Ende wieder in das System, in den Abschluss reinlaufen sollen. Und ich fände es auch schön, wenn es andere Möglichkeiten gäbe, aber es bewegt sich in homöopathischen Dosen.
Ja, so sehe ich das auch, ja. Und wenn man eine andere Meinung hat, dann wird man manchmal noch mal ein bisschen schief angeschaut.
Vor allem ja, aber es gibt gerade schon, es gibt auch viele Lehrer, die einfach was verändern wollen. Und ich glaube auch, wir können nicht darauf warten, dass sich das System von oben ändert. Wir müssen viele Menschen begeistern, um das System von innen heraus zu verändern.
Ja, definitiv. Und so schön, dass ihr das macht und tatsächlich auch so reflektiert macht. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Fähigkeit, darüber nachzudenken, nicht gegen etwas zu kämpfen, sondern etwas ändern, entweder zu verändern oder ein eigenes System aufzubauen. Und da möchte ich direkt mal auf eure Arbeit noch tiefer eingehen. Ihr bildet ja Menschen meines Wissens auch aus in dem Bereich, ist das richtig?
Ja. Und das ist mittlerweile der Hauptfokus, ja.
Wie sieht das denn dann aus? Was kann man sich denn da so vorstellen? Also ist das für Eltern, ist es für Pädagogen, Lehrkräfte?
Es ist eigentlich für alle, wir sagen immer für alle, die mit Kindern leben und lernen, das ist auch quer durch die Bank. Wir haben Eltern, die Quereinsteiger sind. Wir haben viele Lehrer mittlerweile, die im System einfach was verändern wollen. Wir haben viele, jetzt war es wieder falsch, es sind Lehrkräfte, damit wir auch alle angesprochen haben. Wir haben pädagogische Fachkräfte, wir haben Nachhilfelehrer, wir haben Ergotherapeuten, Logopäden, also alles Mögliche, die einfach dabei sind und sagen, sie sehen so viele Schwierigkeiten bei den Kindern und sie kommen oft nicht ran. Sie kommen einfach nicht ran, wenn man, ich sage mal, mit dem Brenneisen auf Symptom fokussiert, dann funktioniert das meistens überhaupt nicht. Und bei uns läuft es ja so ab, dass man erst den Bereich Kommunikation abdeckt, also wie komme ich mit Kindern ins Gespräch, wie hole ich die ab, wie komme ich überhaupt dahinter, wo ist denen, ja, wo es ihnen wehtut, sag ich mal. Denn die kommen ja auch nicht und sagen, ah ja, mein Thema ist jetzt gerade mal XY und kannst du mir da mal helfen und mich ein bisschen coachen. Also so läuft es ja bei einem Kind eher nicht ab. Du musst ja gucken, wie kommst du daran. Diesem ganzen Gesprächsthemen folgt dann eben der Bereich Entspannung, Stressprävention und dann gehen wir in das Thema Lernen erst rein, wenn wir diese Grundlage gelegt haben. Wir sagen immer, wir haben zum einen das Kind mit all dem, was es mitbringt. Dann haben wir die Umgebung und in der Mitte haben wir den Kreis, den wir sagen, das ist eigentlich die Kommunikation, die Bindung, die Beziehung. Und die Beziehungsarbeit ist einfach im Bereich der Pädagogik ganz, ganz wichtig. Da gibt es auch eine sehr schöne Studie von John Hattie, der hat ja über 25 Jahre, ich weiß nicht, 207 Faktoren weltweit ausgesucht. Was ist das Wichtigste, damit Lernerfolg sich einstellt? Und einer der wichtigsten Faktoren ist die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kind. Das heißt also Beziehung. Und ganz weit unten kommt die Ausstattung von Schulen mit IT und Co. Die ist gar nicht so super gefragt. Ich meine natürlich, das toll zu haben, aber die macht nicht letztendlich aus, ob Bildung gut wird.
Ja, ich frage mich immer, inwieweit wird heutzutage überhaupt noch die Kreativität von unseren Kindern gefördert? Wirklich kreativ tätig zu sein. Ich weiß noch, wie ich damals im Wald gespielt habe. Ich glaube, ich habe mein erstes Handy mit 18 oder 19 gehabt, habe wenig Computer gespielt. Wir hatten auch damals keine PlayStation oder sonstiges zu Hause, sondern es ging raus in den Wald. Wir haben auch dumme Dinge im Wald getan. Ja.
Stimmt.
Nicht bloß, ja, und das kennst du bestimmt auch noch von früher. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank erstmal für eure Arbeit. Das finde ich ganz, ganz klasse. Es ist so wichtig, weil wir müssen bei unseren Kindern anfangen und vor allem, du hast vorhin etwas ganz Wichtiges ganz am Anfang gesagt, und zwar bei der Prävention. Den Kindern schon Wissen mitzugeben, wie kann ich denn präventiv auch vorgehen und das nicht nur als Wissen, sondern wirklich körperlich es spürbar machen den Kindern und dass sie es dann vielleicht auch einfach mit in ihr Leben tragen. Wir sehen es bei unseren Praxisseminaren auch, wenn die Menschen zu uns kommen, die Erwachsenen sozusagen, wir arbeiten ja nicht mit Kindern, sondern mit Erwachsenen, wenn sie diese Dinge erstmal im eigenen Körper spüren, dann wissen sie erst, ah, so fühlt sich das an. Okay, ah, spannend. Ja, das ist ja doch was ganz Cooles. Ah, aber das habe ich nicht nur rational verstanden, sondern ich habe es auch im Körper gespürt. Und Kinder sind ja viel,
Ja, ich finde, da ist der Sportunterricht einfach so ein Thema, ne? Also da, auch da wird wieder auf die Noten von 1 bis 6 fokussiert, statt Kindern Freude an der Bewegung zu geben, statt im Biologieunterricht auch mal vielleicht zu gucken, was ist eine gesunde Ernährung, aber ohne, dass ich da jetzt gleich wieder irgendwas auswendig lerne und runterrassle und vielleicht mal gemeinsam koche, gemeinsam überlege, wir machen mal eine gesunde Woche oder wie auch immer. Also man könnte, glaube ich, kreativ viel, viel mehr machen, wenn man möchte.
Ja, definitiv. Also ich weiß noch, damals im Sportunterricht, ich bin nicht so groß als Mann, ich bin 1,73 circa groß und ich habe mich das vor ein paar Tagen gefragt, habe ich mir gesagt, ich sollte sozusagen genauso schnell sprinten können wie mein Kumpel, der damals, also auch in der 12. und 13. Klasse, der damals schon irgendwie 1,95 war. Ich habe mich gefragt, das ist irgendwie total unfair. Darüber habe ich damals nie nachgedacht. Ja. Ich habe immer gedacht, ja, das schaffe ich schon irgendwie. Aber nee, da habe ich halt dann einfach eine schlechtere Note bekommen. Das ist eigentlich total unfair. Der hat einfach viel längere Beine. Und dass es das eigentlich nicht gibt, beim Sprint zum Beispiel oder beim Weitspringen, verstehe ich nicht. Habe ich nie drüber nachgedacht.
Ja. Ja, aber es ist auch, Leistungszuwachs wird gar nicht belohnt. Ne? Ich sage mal, ich kenne ein Mädel, die war bei unserer Tochter in der Klasse, die konnte nicht schwimmen in der Klasse 6. Und die hat dann in diesen 10 oder 12 Stunden schwimmen gelernt. Hatte vorher Angst vor Wasser, die hat schwimmen gelernt. Hat aber dann eine schlechte Note gekriegt, weil sie für ihr Alter zu langsam geschwommen ist. Ich meine, das ist schon einfach, alleine das ist ja schon irgendwie total widersinnig. Ne? Aber genauso passiert es einfach immer noch.
Ja, definitiv. Ja, spannend. Wir werden auch die ganzen Informationen zu eurer Ausbildung beziehungsweise einen Informationslink einfach hier unter dem Podcast setzen. Da könnt ihr euch alle, die jetzt gerade zuhören, informieren. Liebe Petra, möchtest du vielleicht mal uns noch 3 Tipps mitgeben, die du für wichtig erhältst, für Eltern beziehungsweise für Kinder, die du gerne unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, die sind dann wahrscheinlich sehr simpel. Das erste ist, ja, sucht euch einfach mal Zeit, dass ihr gemeinsam lachen könnt und Spaß haben könnt. Das sehe ich leider viel zu selten, dass einfach mal wirklich noch Zeit da ist, gemeinsam Freude zu haben. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, sich Rituale zu schaffen, dass Familie einfach auch wieder Familienzeit haben kann. Das kann ein ganz simpler Kakao sein, den ich mittags trinke, bevor ich in die Hausaufgaben gehe, oder einfach auch nur ein kleiner Spaziergang oder irgendetwas. Das muss immer nicht gerade was ganz Besonderes sein. Und der dritte ist, lasst einfach die Cyberbelästigung mal ein bisschen draußen. Und das muss dann aber auch für groß und klein gelten, weil der Papa, der dann aus dem Büro angerufen wird oder schnell auf dem Handy noch die E-Mail beantwortet, während die Kinder das Handy weglegen sollen, das kommt meistens nicht so gut. Also versucht einfach, genau das, was ihr so erwartet von euren Kindern, selber zu tun, und nehmt euch Zeit miteinander. Ich glaube, das Beste, was wir unseren Kindern geben können, ist Zeit.
Ja, vielen Dank. Liebe Petra, schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke für dein Tun, für deine Arbeit. Und ja,
danke, dass du da warst. Darf ich auch nochmal danke, dass ich hier sein durfte.
Ciao, macht's gut, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Abonniert den Kanal. Bis dann. Ciao.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.